Sie hören Samstags-Uni, Sommersemester 2019, aus der Reihe Die digitale Revolution, Vortrag 4. Professor Dr. Armin Grunwald zum Thema Machen wir uns mit der Digitalisierung selbst überflüssig? Ein Plädoyer für digitale Mündigkeit.
Ja, also ganz herzlichen Dank, Herr Frick, für diese überaus freundliche Einführung. Bei den vielen Tätigkeiten muss man ja fast aufpassen, dass es nicht kabarettistisch ankommt. Ja? So nach dem Motto, ja, wie kann das eigentlich alles sein? Ich wundere mich dann ja selbst manchmal. Aber egal, erstmal bin ich sehr gerne hergekommen. Freiburg ist eine wunderbare Stadt. Ich war heute Morgen schon in Münster auf dem Marktplatz. Und ich hatte auch meine erste Professur hier in der Fakultät für angewandte Wissenschaften draußen am Messegelände 1999 bis 2007. Ich habe mich gerade sehr gefreut, Herrn Kollegen Urban aus der Zeit wiederzutreffen. Als Herr Frick mich gefragt hat, ob ich das mache, also üblicherweise mache ich am Wochenende Familie und keine Vorträge. Und Herr Frick sagte, hier ist ein tolles Auditorium, hier gibt es großes Interesse, vollen Hörsaal, dachte ich erst, naja, wenn das mal so stimmt, Samstagvormittag hat man üblicherweise anderes vor. Und dann ging ich heute Morgen, wie gesagt, durch Freiburg, ja, wunderschöne Atmosphäre, auch das Wetter jetzt so ein bisschen frühlingshaft. Und dann dachte ich, wer setzt sich denn in einen dunklen Hörsaal, quasi so ein bisschen im Keller noch, und hört sich das Ganze an. Umso begeisterter bin ich und freue mich, dass Sie da sind. So, damit kann es jetzt losgehen. Durch das Programm. Und die ersten beiden sind so ein bisschen kurze Themen. Das Hauptthema ist natürlich die Nummer 3, wo bleibt der Mensch? Und dann im Ausgang die digitale Mündigkeit. Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, wie ich diesen Widerspruch auflösen will, das von Herrn Frick hochgehobene Buch mit dem Titel Der unterlegene Mensch einerseits und dann die digitale Mündigkeit andererseits. Da passt doch irgendwas nicht zusammen. Zum Schluss werde ich versuchen, das aufzulösen. Jetzt fange ich mit etwas an, was vermutlich in dieser Vorlesungsreihe jeder Referent, jede Referentin irgendwie mal erwähnt, die wunderbaren Erfolge der Digitalisierung. Digitalisierung ist nichts, was erst seit 3 Jahren läuft, sondern seit Jahrzehnten, seit 60 Jahren. Künstliche Intelligenz habe ich eben gelernt. Mir ist immerhin bekannt, dass schon in den 70er Jahren es einen Hype zur künstlichen Intelligenz gab. Damals hatte man große Angst, dass die Japaner da vorpreschen und mit der künstlichen Intelligenz dann die Weltwirtschaft aufkaufen. Die Zeit ist darüber hinweggegangen, aber der Fortschritt hat nicht angehalten. Wenn wir uns diese Liste anschauen, ich werde die nicht durchgehen, weil das ist Ihnen ja im Prinzip alles bekannt. Es ist atemberaubend, wie das so gelaufen ist in wenigen Jahrzehnten. Das, was sozusagen heute noch visionär und utopisch anmutete, wurde über kurz oder lang machbar, dann normal und schließlich altmodisch. Ja. Also ich denke, viele von Ihnen haben das auch mitbekommen. Das Fax war eine wunderbare Erfindung, ja, für eine gewisse Zeit und dann verschwand es wieder. Und so haben wir schon viel kommen und gehen sehen und die technischen Leistungsmerkmale der digitalen Technologien sind dabei immer nur gewachsen und gewachsen und gewachsen. Nun, wir reden heute über Assistenz- und Pflegeroboter. Wir reden über selbstfahrende Autos. Wir reden nicht nur darüber, die fahren ja auch schon, zumindest unter gewissen Sicherheitsbedingungen. Wir reden über medizinische Versorgung, eine Revolution der Datenerfassung und vor allen Dingen dann der Datenauswertung, weil man mit Big Data und künstlicher Intelligenz die Mustererkennung betreibt, Zusammenhänge in riesigen Datenmengen erkennen kann, die kein Mensch beim Studium dieser Datenmengen so irgendwie rauskriegen würde. Ja, und dadurch kann man natürlich medizinisch viel machen, verborgene Zusammenhänge erkennen, teilweise auch den Verlauf von Krankheiten, von Epidemien vorhersagen und Ähnliches. Die Entlastung von vielen Arbeiten, na ja, da fängt schon so ein bisschen an. Wer möchte nicht gern von unangenehmen Arbeiten entlastet werden? Aber schließlich möchten wir ja nicht von Arbeit gänzlich freigestellt werden. Und ich komme auf das Thema zurück. Sie haben wahrscheinlich erwartet, wenn hier das Thema heißt, machen wir Menschen uns selbst überflüssig, dass natürlich das Thema zukünftiger Arbeitsmarkt eine gewisse Rolle spielen wird. Ich komme im Laufe des Vortrags darauf zurück. Und es gibt dann immer wieder so große Vorstellungen, visionäre Vorstellungen, wohin soll das alles führen? Es gibt schon erste Arbeiten, erste Erfolge, menschliche Gehirne mit Computern zu verbinden über Brain-Computer Interfaces, wie das so schön auf Englisch heißt. Wohin das langfristig führt, manche Leute erwarten, dass es vielleicht eine globale Intelligenz einmal geben wird, ein Global Brain, wo wir natürlich dann vielleicht sowas wie Endgeräte wären. Wir füttern dann dieses Global Brain und dann würde das Global Brain, das sind alles amerikanische Vorstellungen, das merken Sie sofort am nächsten Satz, dieses Global Brain würde dann natürlich auch nicht sich mit der Erde als Wohnort begnügen, sondern würde auswandern in das Weltall und den ganzen Kosmos mit der eigenen Intelligenz beglücken. Jede Menge Geschichten, Visionen, Erzählungen zur Digitalisierung. Sie haben in den letzten Jahren gemerkt, der aktuelle Hype hat dazu geführt, dass viele Tageszeitungen, in viele Fernsehmagazine und im Internet überall wird über diese digitalen Visionen berichtet. Ja, teils begeistert, fasziniert, teils besorgt, teils geradezu mit Angst, kann man auch sagen. Wie funktioniert eigentlich die Digitalisierung? Also ich bin ja selbst kein Informatiker und vielleicht werde ich von einigen von Ihnen eines Besseren belehrt. Ich habe mir das so zusammengereimt. Der Erfolg der Digitalisierung beruht darauf, dass wir zu allen möglichen Objekten in der realen Welt, in der wir nun mal leben, ja, wir sind analoge Menschen und leben in der analogen Welt, aber zu allem, was es hier gibt, erzeugen wir so etwas wie digitale Zwillinge, die dann irgendwie aus Daten bestehen. Ja, ich denke mal, von Ihnen gibt es bestimmt in einigen Fällen medizinische Daten. Die sind dann Teil eines solchen digitalen Zwillings. Ihr Konsumverhalten, was von einigen Konzernen gerne nachverfolgt wird, gehört zu einem solchen digitalen Zwilling. Ihr Mobilitäts-, Ihr Bewegungsprofil und so weiter. Und wenn man diese ganzen Daten zusammensetzen dürfte, dann käme es vielleicht dazu, dass dieser digitale Zwilling Ihnen relativ ähnlich wäre. In anderen Fällen ist das viel leichter, etwa in der industriellen Produktion. Da entwirft man zuerst die Dinge im Computer, also erzeugt quasi die digitalen Zwillinge, bevor es das Original gab. Dann kann man im Computer optimieren und schließlich das dann produzieren, was dann an Optimum herausgekommen ist. In dieser digitalen Parallelwelt, da können die Algorithmen arbeiten. Mit großer Geschwindigkeit können sie dort Zusammenhänge erkennen, können sie Optimierungsrechnungen machen, können uns die Zeit ersparen, die wir ansonsten brauchen, um mühsam ganz viele Experimente machen zu müssen. Da geht einfach alles wahnsinnig schnell und da können wir eben diese vielen Daten gut miteinander vernetzen und daraus Schlüsse ziehen. Wenn man also aus den Objekten der Realwelt, wenn man von denen gute digitale Zwillinge hat, dann kann man mit denen all diese Rechnungen machen, Mustererkennung und so weiter. Und die Ergebnisse, die man dort bekommt in der digitalen Welt, die überträgt man zurück in die analoge Welt und programmiert zum Beispiel die industrielle Produktion entsprechend. Also das ist, glaube ich, der riesige Gewinn, den wir in der Digitalisierung haben. Erst eine Parallelwelt herstellen und dann zurückübertragen das, was man dort herausbekommt, auf unsere eigentliche Welt. Nun, ich habe schon angedeutet, die Erzählungen zur Digitalisierung, die kreisen ja sehr weitgehend, man könnte sagen zwischen Paradies und Untergang. Also es gibt gerade Visionäre aus dem Silicon Valley, die beides sogar gleichsetzen. Ja, die meinen, dass das Paradies kommt mit der Digitalisierung, dass es aber auch mit einem Untergang der Menschheit zusammenfallen wird, was für diese Leute, man nennt sie Transhumanisten, nichts Schlimmes ist, weil Menschen ja doch nicht so gut geraten sind und soll jedenfalls einige geben, die nicht so gut geraten sind. Es gelingt nicht immer alles gut, was wir Menschen so machen und es gibt auch viele üble Dinge, die wir erzeugen. Und dann sagen diese Digitalvisionäre, okay, das brauchen wir bald alles nicht mehr. Wir geben den Staffelstab der Evolution dann irgendwann an die künstliche Intelligenz weiter und die macht dann weiter, ja, die braucht uns Menschen irgendwann nicht mehr. Das wäre sozusagen die Verbindung von Paradies und Untergang. Andere haben echte Untergangsfantasien, die wir aus der Science Fiction vor allen Dingen kennen, aus Filmen und aus Romanen. Und andere denken eben auch, es gibt eine wirklich eine paradiesartige Zukunft auch für uns Menschen. Vor allen Dingen in der Hinsicht, dass wir dann quasi von morgens bis abends unseren Hobbys nachgehen dürfen und nichts mehr müssen. Ja, nichts mehr müssen, vor allen Dingen keiner Erwerbsarbeit mehr unterliegen, weil die Technik unsere Wünsche uns von den Augen abliest, bevor wir selbst unsere Wünsche kennen. Und dann, er ist eine Art von Schlaraffenland, das Ende der Geschichte. Ja, es gibt jedenfalls sehr unterschiedliche Erzählungen. Ja, ist das sozusagen, ist die Digitalisierung unsere Erfüllung oder machen wir uns selbst überflüssig? Und an der Stelle erlaube ich mir einen kleinen Zwischenruf. Was können wir eigentlich über die digitale Zukunft wissen? Wenn Sie diesen Digitalvisionären zuhören, egal ob das Optimisten sind oder Pessimisten, dann tun die meistens so, als wüssten die genau, was kommt. Als wüssten die, wo das alles hinführt und irgendwann auch endet. Wenn man jetzt Zukunftsstudien anschaut, wissenschaftliche, dann sehen Sie als allererstes, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Studien. Beispielsweise Arbeitsmarkt. Die einen schlagen Alarm und sagen, dass bis zum Jahre 2030 in den USA 47% aller Jobs wegfallen werden. Eine berühmte Studie aus dem Jahre 2014 hat das gesagt. Andere sagen, es wird eine wunderbare digitale Arbeitswelt geben. Wir Menschen brauchen eben diese ganzen lästigen Tätigkeiten nicht mehr zu machen. Wir können uns auf die kreativen und kommunikativen konzentrieren. Und es wird auch viele neue Jobs geben, weil dann eben neue Geschäftsmodelle und so weiter entstehen. Es gibt solche und solche. Sodass dann doch manchmal die Frage kommt, Mensch, die Wissenschaftler müssten es doch wissen. Und wenn die sich gegenseitig, also wenn die sich untereinander alle widersprechen, was bedeutet das denn? Sind die einen vielleicht von der Gewerkschaft gekauft und die anderen von den Arbeitnehmern? So Fragen kann man durchaus stellen, aber sie helfen nicht wirklich weiter. Die Antwort ist in einer ziemlich alten Publikation zu finden, vom Kirchenvater Augustinus aus dem Jahre 397. Er hat dort geschrieben, es gibt eigentlich gar nicht drei Zeiten, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Er hat geschrieben, es gibt eigentlich immer nur die Gegenwart. Wenn wir denken, leben und handeln, tun wir das immer in der Gegenwart. Die Vergangenheit, der gestrige Tag, der existiert heute schon gar nicht mehr. Außer in unserem Denken oder aufgrund von Dokumenten, aber die wir ja immer auch erst heute wieder anschauen. Wir können Vergangenheiten vergegenwärtigen, sie in die Gegenwart holen. Und so ähnlich ist es auch mit den Zukünften. Ich verwende das Wort Zukunft gerne im Plural. Das ist laut Duden ungebräuchlich, aber nicht falsch. Es verrät uns, dass wir eigentlich über die Zukunft als solche, den 23. März 2037, dass wir darüber heute nichts wissen, dass wir da kein Messinstrument haben für diesen Tag, für diese Zukunft, sondern wir können uns nur heute mit dem heutigen Wissen und unseren heutigen Ideen Gedanken machen, wie das Jahr 2037 in dieser oder jener Hinsicht aussehen könnte. Das meint Augustinus. Also heute machen wir uns natürlich viele Gedanken um die Zukunft. Manche sind wissensbasiert, andere eher spekulativ. Es ändert alles nichts daran. Alle diese Gedanken machen wir uns immer heute. Ja, immer in einer bestimmten Gegenwart. Ich habe das mal als Immanenz der Gegenwart bezeichnet. Wir kommen da nicht raus und auch die Zukunftsforscher kommen da nicht raus. Sie haben keine Teleskope oder Mikroskope oder so etwas, wo sie quasi die Zukunft beobachten könnten. Die haben nichts weiter als Datenreihen aus der Vergangenheit und können sich auf der Basis dann Gedanken über die Zukunft machen. Ja, es gibt keine Daten aus der Zukunft. Das ist ein trivialer Satz, aber der wird oft irgendwie nicht wirklich bedacht. Ich habe mir neulich mal den Spaß gemacht. Ich war, glaube ich, in Augsburg bei einem Technologietransferkongress. Da waren da 400 Leute aus der Wirtschaft, die so mit Digitaltechnologien dann auch Geschäftsmodelle basteln. Und ich habe gefragt, wer von Ihnen hat denn mit großen Datenmengen zu tun? Natürlich alle 300 oder 400 haben sich gemeldet. Und dann habe ich gefragt, bei wem sind denn auch Daten aus der Zukunft mit dabei? Ja, dann gab es erst so ein kleines Stocken und dann fing hier und da jemand an zu lachen. Dann war der Witz sozusagen angekommen. Es gibt keine Daten aus der Zukunft. Ja, all das, was wir über die Zukunft denken, basiert auf Basis der Vergangenheit und eben der Gegenwart. Und wenn man das einmal sich zu Gemüte führt und sich fragt, was Zukünfte sind, Erzählungen über Zukunft, da gibt es natürlich Wissen, was da reingeht über Regularitäten, Gesetze, Trends und so weiter. Aber woher wissen wir denn, dass diese Trends auch für die Zukunft überleben werden, dass sie immer so bleiben. Ich habe da ein Beispiel. Das Atomium in Brüssel, 1958 für die Weltausstellung gebaut, ein Ausdruck der damaligen Zeit. Damals war Zukunft praktisch synonym mit Kernenergie. Die Kernenergie versprach, eine Energieüberflussgesellschaft zu erzeugen, alle Probleme zu lösen. Man hat über Atomautos, Atomflugzeuge, Atomheizungen schwadroniert. Ja, und heute kommt uns diese Zukunft etwas veraltet vor. Jedenfalls nicht überall auf der Welt, aber hier in Europa doch zum großen Teil. Und was die übersteigerten Erwartungen betrifft, da kann man heute fast nur lächeln. Ich neige nicht dazu, das zu tun, weil das war damals bestimmt eine genauso ernstzunehmende Überzeugung, wie heute sich viele Menschen ernstzunehmende Überzeugungen über die Zukunft ausdenken. Aber wir müssen diese Zukünfte immer in Beziehung setzen zu der Gegenwart, in der sie gemacht werden. Zukünfte sind immer auch ein Ausdruck einer bestimmten Gegenwart. Ich will jetzt nicht behaupten, dass man in 50 oder 60 Jahren über das heutige Zeitalter der Digitalisierung ähnlich denkt, wie wir heute über das Atomzeitalter denken. Aber zumindest sollte man sich bewusst sein, dass die Zukünfte, mit denen wir so operieren, anhand derer wir unsere Hoffnungen und Ängste auch entwickeln, immer Konstruktionen in einer bestimmten Gegenwart sind. Und auch die Visionen der, sagen wir mal, der Digitalvisionäre aus dem Silicon Valley, ja, das sind eben auch Ausdruck ihrer Überzeugungen, ihrer Zukunftsbilder. Die hatten auch nicht die Möglichkeit, in die Zukunft zu reisen und sich mal alles anzuschauen, wie es denn so wird. Also bitte Vorsicht, wenn jemand allzu sicher über die Zukünfte spricht. Ja, dann komme ich jetzt zu der Frage, wo bleibt denn jetzt der Mensch? Da gibt es jetzt unendlich viele Fragen, die man aufwerfen kann. Das übersteigt den Rahmen einer solchen Vorlesungsstunde bei weitem. Ich habe hier eine ganze Liste. Ich fange mal einfach an zu erzählen, das zu erläutern, was ich damit meine. Und wenn es zu viel ist, dann lasse ich auch was weg, um dann nicht am Schlussteil sparen zu müssen. Was wir haben in der Frage, in den vielen Meinungen, was ist denn mit uns Menschen? Machen wir uns selbst überflüssig? Es sind Sorgen über schleichende Veränderungen, über allmähliche Prozesse, wo wir vielleicht die Kontrolle verlieren, wo wir vielleicht gewisse Errungenschaften der Zivilisation auch gefährden könnten, wo wir irgendwann vielleicht nicht mehr Herren oder Damen der jeweiligen Entscheidungsprozesse sind, wo wir uns abhängig machen, wo wir abhängig werden, auf Gedeih und Verderb vielleicht ausgeliefert sind und so weiter. Sorgen um oft schlecht fassbare, schlecht messbare Veränderungen. Und hierzu ist mein Standpunkt, ich meine, es gibt viele, die aus Wissenschaft und auch aus Politik vor Ängsten und Sorgen warnen und so weiter. Ich halte viel von Sorgen. Ich finde Sorgen, sich Sorgen, das Verb, sich Sorgen machen, ist eine wichtige Ressource. Sie drückt aus, dass Menschen, die sich Sorgen machen, dass es ihnen nicht egal ist, wie es wird. Sie machen sich Gedanken, sie fragen sich, wie wird das alles? Und das ist für mich in der Technikfolgenabschätzung eine wichtige Ressource, um immer wieder darüber nachzudenken, was bedeutet denn das alles? Mit Ängsten ist das was anderes. Ja, also sobald die Sorge in eine Angst umkippt, kann das destruktiv werden und sogar lähmend und fatalistisch Auswirkungen haben. Aber Sorgen finde ich zunächst einmal konstruktiv. Und so möchte ich auch den Vortrag verstanden wissen als ein Ernstnehmen vieler Sorgen, die in der Öffentlichkeit geäußert werden und dann so im Versuch, diesen Sorgen nachzugehen. Ich fange mal ganz klassisch an. Die Autonomie des Menschen. Ja, Immanuel Kant hat von der Selbstgesetzgebungsfähigkeit und Verpflichtung des Menschen gesprochen, ein ganz hohes Menschenbild aufgerichtet. Die europäische Aufklärung hat eben auch immer wieder auf diese Autonomie hingewiesen. Sie hat ja den ganzen wissenschaftlich-technischen Fortschritt unter die Idee gestellt, dass er uns Menschen emanzipieren soll. Emanzipieren, ich sag mal, von den Launen der Natur, aber eben auch von den Zufälligkeiten unserer Tradition, vom Schicksal. Ja, mit technischem Fortschritt muss man eben vieles nicht mehr als Schicksal annehmen, sondern kann es gestalten und dadurch auch zu einem Besseren wenden. Also In der Geschichte der Aufklärung würde man die Geschichte der Technik als eine Emanzipationsgeschichte verstehen wollen, jedenfalls als einen Auftrag zur Emanzipation. Jetzt haben manche Menschen die Sorge, die Digitalisierung könnte hier so etwas wie einen Wendepunkt darstellen, indem sie eben einerseits zwar uns weiterhin neue Freiheiten ermöglicht und zur Emanzipation beiträgt, aber auf der anderen Seite uns quasi hintenrum schleichend zur Anpassung zwingt. Das ist zunächst was ganz Simples. Jede Technik zwingt uns zur Anpassung, wenn wir ihre Vorteile nutzen wollen. Das ist schon beim Spaten so. Ja, also wenn Sie mit einem Spaten ein Loch graben wollen, nützt es Ihnen gar nichts, wenn Sie den Spaten nehmen und damit immer auf die Stelle hauen. Ja, Sie müssen Ihren Körper anpassen an die Form des Spatens und die richtigen Bewegungen machen, sonst gibt es kein Loch. Das heißt, es sind letztlich soziotechnische Fachwort, also soziotechnische Verhältnisse, in denen wir Nutzen aus der Technik ziehen. Die Technik macht es nicht alleine. So ist es noch normal. Und auch wenn wir eine Waschmaschine nutzen, wir müssen uns natürlich an die Bedienungsanleitung anpassen. Und das ist aber trivial. Die Software, die zusehends uns zur Anpassung nötigt, hat andere Seiten. Es gibt dieses schöne Wort von der Software als Institution. Also Software hat Eigenschaften, die uns ähnlich reguliert, die unser Verhalten ähnlich beeinflusst, wie es ansonsten Institutionen tun. Ja, die uns zwingt, irgendetwas so und so einzugeben in eine Maske, die unser Denken auch entsprechend beeinflusst. Nun sehen Sie zum Beispiel, ich habe hier die PowerPoint-Technologie benutzt. Das ist eine bestimmte Technologie der Präsentation, die mittlerweile, ich würde sagen, von Hunderten von Millionen Menschen auf der Welt benutzt wird. Schüler machen das schon in der Schule, um Referate zu halten. Was macht so etwas mit uns? Sie sehen auch auf der Folie schön das Prinzip. Schöne, möglichst kurze Bullet Points, wie das in der Fachsprache heißt, Stichworte. Adorno konnte noch Sätze schreiben, die über 30 Zeilen gingen und hat auch noch den richtigen Abschluss dafür gefunden. Das ist sozusagen das Gegenmodell zu dem PowerPoint-Denken. Es gibt Psychologen, die machen sich Gedanken darum, ob nicht die massenweise Verwendung dieser Software Einfluss darauf hat, wie wir denken, ob wir nicht immer stärker so denken. Ist schwer messbar, es ist eine Sorge, mehr ist es im Moment nicht. Bei den autonomen Autos, wer hat das letzte Wort? Ja, sollen Menschen immer das letzte Wort haben? Spontan würden Sie vermutlich sagen, ja, natürlich Menschen das letzte Wort haben und im Zweifelsfalle immer den Computer außer Kraft setzen und selbst das Steuer übernehmen können. Jetzt stellen Sie sich aber mal vor, der Mensch ist müde oder alkoholisiert und der Computer merkt das. Müsste dann nicht doch der Computer übernehmen? Wenn man da dem Computer die Überwachungsfunktion zugesteht, dann hätten wir Menschen unsere Autonomie beim Autofahren nur noch durch Computers Gnaden. Ja, also da bemerken wir so sanfte, vielleicht Verschiebungen, wo es um Autonomie und Kontrolle geht. Ein anderer Punkt, Kausalität, Ursache-Wirkungsverhältnis. Man könnte sagen, dass die Kategorie der Kausalität ist das Erfolgsgeheimnis des technischen Fortschritts der letzten Jahrhunderte. Klare Ursache-Wirkungsverhältnisse zu haben, mit denen man Maschinen bauen kann, die immer wieder in der gleichen Weise funktionieren. So ein Automotor, ob nun Otto oder Diesel, egal, der schafft es in seinem Leben, Milliarden von Umdrehungen immer in der gleichen Weise zu vollführen. Sehr zuverlässig. Das ist Kausalität, Ursache-Wirkungsverhältnisse. Eine ganz zentrale Errungenschaft sozusagen, hier ganz viel darauf abzustellen. Wieder die Frage, stellt die Digitalisierung vielleicht einen Wendepunkt dar? Was machen denn Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die halt große Datenmengen, Big Data untersuchen? Die finden keine Kausalitäten, keine Ursache-Wirkungsverhältnisse, die finden Korrelationen, wie wir in der Fachsprache sagen, sie finden Muster. Immer wenn etwas so ist, dann ist auch das der Fall. Jetzt gibt es ein lustiges Beispiel, einige von Ihnen werden das kennen, das uns etwas über die die Fußangeln solcher Korrelationen aussagt. Hier am Rhein gibt es ja durchaus Störche, ja, und es gibt ja auch die, es gibt auf dem Land hier mehr Störche als in der Stadt, das ist, glaube ich, so. Und es werden auf dem Land pro Familie auch mehr Kinder geboren als in der Stadt. Ja. Das ist die Storchkorrelation. Der Schluss von Korrelation auf Kausalität besagt eindeutig, okay, der Storch muss was mit dem Kinderkriegen zu tun haben. Das ist noch lustig. Und auch mein Beispiel hier. Hier geht es um die Korrelation zwischen den amerikanischen Ölimporten aus Norwegen mit der Zahl der getöteten Autofahrern beim Zusammenstoß mit Eisenbahnen. Ja, Sie sehen eine wunderbare Korrelation. Das ist auch nicht einfach eine beliebige Kurve, wo immer alles ungefähr gleich ist. Dieses Maximum da, das ist doch ganz schön in der Korrelation, sondern der Abfall danach, da würden Statistiker doch sagen, okay, das ist doch eine ganz gut belastbare Korrelation. Kausalität lässt sich schwer vermuten. Und wenn Sie Interesse an weiteren solchen Beispielen haben, schauen Sie auf der Webseite dort unten nach, die auf der Folie steht. Das ist ein Amerikaner, Tyler Widgeon, der hat sich einen Spaß daraus gemacht, so merkwürdige Korrelationen aufzufinden. Das ist noch lustig. Aber wenn wir der künstlichen Intelligenz Entscheidungsbefugnisse überantworten, dann möchte ich nicht, dass es auf Basis reiner Korrelation erfolgt. Ja? Korrelation ist schon gut, ja, dann hat man zumindest eine Vermutung, da könnte eine Kausalität liegen. Dafür ist es super. Aber ich hätte dann doch gerne, dass nochmal jemand draufschaut, ob da wirklich eine plausible Kausalität angenommen werden kann oder ob es nicht doch bloß eine Storchkorrelation ist. Nun, die künstliche Intelligenz ist, ich glaube schon, man kann sagen, ein epochaler Schritt in der vielleicht nicht nur Technikgeschichte, sondern in der Menschheitsgeschichte generell. Bisher war es so, Technik wurde von Menschen gemacht und ist dann auch so geblieben. Ja? Also ein Auto, was einmal gemacht worden ist, bleibt ein Auto. Und außer, dass es allmählich kaputt geht, passiert da nicht viel. Algorithmen, die sich selber weiterentwickeln können, die lernen sollen, ja, die bleiben nicht einfach so, wie sie sind. Ja, sie werden zu anderen Algorithmen. Natürlich, das ist bisher alles noch in vielem rudimentär, aber die Hoffnungen gehen ja da sehr viel weiter, dass da doch sehr viel Lernmöglichkeiten auch mal in Zukunft denkbar sind, die unserem menschlichen Lernen vielleicht ähnlich sind. Ja, und was dann, wenn so ein Algorithmus lernt und sich dabei verändert? Stellen Sie sich vor, ein Algorithmus steuert Ihr autonomes Fahrzeug und der lernt dann beim Fahren natürlich, der soll ja auch lernen und das ist auch großartig. Stellen Sie sich da zum Beispiel vor, dieser Algorithmus lernt in einer gefährlichen Situation, worauf man besonders achten muss. Das geht uns Menschen ja auch so. Wir nennen das Fahrpraxis erwerben. Das macht der Algorithmus auch. Was der Algorithmus zusätzlich kann, was wir Menschen nicht können, dieser Algorithmus kann allen anderen autonomen Autos, die da rumfahren, kann er mitteilen, Mensch, in Situationen dieses Typs seid besonders vorsichtig, achtet hier und darauf. Das heißt, da wird ein kollektives Lernen möglich, was wir Menschen nicht können. Wir können immer nur einzeln lernen und mal in der Familie oder am Stammtisch erzählen, was uns da wieder passiert ist und was wir gelernt haben. Das ist toll. Aber auf der anderen Seite, so ein Algorithmus muss ja immer zugelassen sein. Ja? Er muss ja den Stempel der Aufsichtsbehörden haben. Und wie verhindert man, dass ein Algorithmus etwas lernt, was er nicht lernen soll? Also zum Beispiel, dass man mit aggressivem Fahren schneller vorankommt. Ja, da muss man natürlich irgendwelche Stoppregeln einführen. Wie geht es, wenn ein Unfall passiert? Ja, zwei autonome Autos verursachen einen Unfall, die stoßen zusammen und die Algorithmen haben sich verändert. Kann man dann noch nachvollziehen, wie dieser Unfall zustande gekommen ist? Das ist ja wichtig für Haftungsfragen, für Verantwortungsfragen, vielleicht sogar für strafrechtliche Fragen. Das ist ja wichtig. Kann man das noch nachvollziehen? Die Modelle sind sehr komplex, die Algorithmen sind sehr komplex, die Datenmengen sind sehr komplex und dann verändern die Algorithmen sich auch noch durch Lernen. Also hier könnte es sein, das ist wieder nur eine Sorge, dass hier ein Bereich der Intransparenz entsteht, wo man vielleicht nicht mehr gut Verantwortung und Haftungsfragen klären kann. Wenn man das weiterdenkt, manche machen sich Sorgen um ein aufsteigendes Maschinenbewusstsein. Wie das so schön heißt, könnte es sein, dass solche Systeme auf einmal ein Bewusstsein ihrer selbst entwickeln. Also so etwas wie das denkende Ich, das alle meine Handlungen soll begleiten können, nach Immanuel Kant. Also ich habe ernsthafte Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Aber natürlich kann ich das auch nicht ausschließen. Ja, ich kann nicht beweisen, dass das nicht geht. Mein Verdacht ist allerdings eher, unsere wirklichen Herausforderungen in der Digitalisierung liegen dort nicht. Nicht zur Zeit jedenfalls. Im Moment haben wir andere Fragen, dazu komme ich dann auch noch. Die Transparenz, auch etwas, was wir in den letzten Jahrhunderten im Zuge der Aufklärung und des wissenschaftlichen Fortschritts und auch der Demokratiebewegung gewonnen haben. Die Wissenschaft beruht auf dem Gedanken der Nachvollziehbarkeit. Ja, also das, was dort herauskommt, soll theoretisch jedenfalls in allen seinen Schritten nachvollziehbar sein und in Bezug zu setzen sein zu etabliertem Wissen. Das ist das Ideal, Nachvollziehbarkeit und Transparenz des Wissens, kein Geheimwissen. Und die Demokratie, wir würden doch heute keinem Politiker mehr glauben, der sagt, ich weiß genau, was man in der Energiewende tun soll, ich sage euch aber nicht, warum. Ja, es geht einfach nicht. Ja, wir erwarten Transparenz, wir erwarten Gründe und klare Angabe der Hintergründe auch für solche Statements. Das ist eine notwendige Bedingung auch für das Funktionieren moderner Demokratie wie auch moderner Wissenschaft. Wieder die Frage, stellt die Digitalisierung hier vielleicht einen Wendepunkt dar? Ich habe das eben mit den lernenden Algorithmen schon angedeutet. Es könnten neue Bereiche der Intransparenz auftauchen. Und leider gibt es Hinweise, dass es die auch schon längst gibt. Ich selbst bin kein Informatiker. Aus der Informatik höre ich dazu sehr Unterschiedliches. Manche Kollegen sagen, na, das ist irgendwie eine Scheinsorge, die gibt's gar nicht wirklich. Andere sagen, schon heute kann man längst nicht mehr nachvollziehen, ist es längst nicht mehr transparent, was bestimmte komplexe Algorithmen in großen Datenmengen, in komplexen Modellen denn da eigentlich tun. Wenn man aber bei einem Ergebnis eines solchen Vorganges nicht mehr nachvollziehen kann, ist das jetzt ein super Ergebnis und korrekt? Ist das belanglos oder ist das Quatsch? Was macht man denn dann? Ja, dann kämen wir ja in eine Situation, ich male das nicht an die Wand, ich gehe den Sorgen nach. Dann kämen wir in eine Situation, wo man dann zum Schluss nur noch glauben oder nicht glauben kann. Und glauben oder nicht glauben, das war ganz ähnlich beim Orakel von Delphi schon im alten Griechenland. Da hatten die Griechen keine Chance, das Orakel zu befragen, welche Gründe und welche Wissensbestände denn Anlass dazu geben, bestimmte Zukünfte zu erwarten. Das musste geglaubt werden. Und hier besteht so eine gewisse Intransparenzfalle vielleicht, wo wir uns mit befassen müssen, damit die eben gerade nicht eintritt. Es gibt übrigens Vermutungen, dass die Bankenkrise im Jahr 2008, Lehman Brothers und die Folgen, schon mit dieser Intransparenz zu tun hatte. Es waren sehr, sehr komplexe Modelle im Spiel, mit den Risiken dieses ganzen Derivatehandels da ausgerechnet wurden. Diese Modelle waren so komplex, dass die letztlich keiner mehr verstanden hat. Man hat den Zahlen, die am Ende rausgekommen sind, einfach geglaubt. Und naja, das Ergebnis ist bekannt. Es besteht Gefahr, dass hier ein neues Geheimwissen entsteht. Dagegen muss etwas getan werden. Und ich nehme durchaus mit Freude zur Kenntnis, dass in der Informatik die Sensibilität dafür wächst. Es gibt jetzt erste Forschungsrichtungen, auch wieder neu die Transparenz und Verständlichkeit herzustellen. So in Klammern könnte ich auch mal sagen, interessantes Erfolgsmodell der Informatik. Erst bekommt man eine Menge Forschungsgeld, um unverständliche und intransparente Systeme zu schaffen. Und dann bekommt man Forschungsgeld, damit man die Verständlichkeit wiederherstellt. Herr Urban, entschuldigen Sie bitte. Ja, die Arbeitsgesellschaft. Unsere Gesellschaft ist seit der industriellen Revolution auf Arbeit gegründet. Das ist in dem Lebensunterhalt eines jeden Einzelnen der Fall. Das ist aber auch als Gesamtgesellschaft der Fall. Über Steuern und Sozialabgaben finanzieren wir eben auch all das, was eine Gesellschaft sonst so braucht außerhalb des privaten Lebensunterhaltes. Und jetzt kommt die Digitalisierung. Sie verspricht uns, sie nimmt uns alles Mögliche ab. Das Lästige vielleicht lassen wir uns gern abnehmen, aber die Digitalisierung verspricht ja mittlerweile viel mehr. Automatisierung hört sich schon nicht so nett an wie Digitalisierung. Ja, Automatisierung, da haben wir 200 Jahre Erfahrungen, was Automatisierung bedeutet, nämlich auf der einen Seite immer Wohlstandsgewinn, Wirtschaftswachstum, neue Geschäftsmodelle und so weiter. Die ganze positive Seite, die ist mit Automatisierung verbunden. Aber wir wissen auch seit 200 Jahren, dass es eine dunkle Seite der Automatisierung gibt. Von daher links oben das Bild von Käthe Kollwitz, Weberaufstand. Ja, schon Weberaufstände waren eine Reaktion auf Automatisierung der damaligen Zeit. Charlie Chaplin kennen Sie sicher, die beißende Kritik an der Fließbandarbeit aus Modern Times. Ja, und dann sind wir beim Thema Robotik heute. Oben rechts ein Pflegeroboter in Japan entwickelt. Allerdings, ich meine, da wird viel diskutiert, auch mit Recht. Wir haben sogar eine Studie für den Deutschen Bundestag letztens abgeliefert zu dem Thema. Allerdings Pflegerobotik im Alten- und Pflegeheim etwa, darf man sich auf absehbare Zeit nicht so vorstellen wie auf dem Bild. Die Roboter können das einfach bislang bei weitem nicht, was man da können muss. Japan hat hunderte von Millionen Dollar investiert, ich meine, Sie kennen das besondere demografische Problem in Japan, auch die große Affinität von Japanern zu Robotern, auch weil das Schamgefühl es nicht so toleriert, dass man sich von Menschen helfen lässt. Viel Geld investiert in Roboter, die pflegebedürftige Personen umbetten können. Sie wissen, dass das für Menschen eine sehr ungesunde Tätigkeit, sehr schwierige, sehr schwere, sehr ungesunde Tätigkeit ist. Wäre eigentlich schön, wenn das ginge. Nach 3 Wellen wurde das Programm abgebrochen. Man hat es nicht geschafft, den Robotern die Sensibilität beizubringen, die man für diesen Vorgang braucht. Aber rechts unten das schöne Henna-Hotel in Japan, vor ein paar Jahren schon in den Schlagzeilen, ein vollautomatisches Hotel, ja, wo man an eine automatisierte Rezeption geht. Man hat die Wahl zwischen einem humanoiden Roboter, einer Japanerin, also einer Computer-Japanerin in der Mitte und an den Rändern 2 Dinos. Die meisten Leute gehen dem Vernehmen nach zu Dinos. Warum, weiß ich nicht. Aber auch da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Vor ein paar Monaten veröffentlichte Spiegel Online das hier. Diese Roboterkette schmeißt massenhaft Roboter raus. So hat Spiegel Online dort geschrieben. Sie sollten eigentlich die menschlichen Angestellten ersetzen und alles schön effizient und sauber und so weiter machen. Im Endeffekt haben sie viel zu oft ihre Kunden genervt. Ja. Also ganz simpel genervt, irgendwelche dauernd so unpassende Dinge gemacht, wo Menschen wissen, was man wann nicht tut. Und das wussten die Roboter nicht. Deswegen ist man doch jetzt wieder von diesem Modell etwas abgekommen. Ich sage das vor dem Hintergrund, dass wir da, glaube ich, uns Sorgen machen müssen um den Arbeitsplatz auf jeden Fall, weil jede Automatisierung hat Gewinner und Verlierer zur Folge. Aber das Ganze passiert auch nicht so schnell, wie es von manchen Leuten an die Wand gemalt wird. Was passiert, wissen wir im Großen und Ganzen. Effizienzsteigerung, Wegfall von Arbeitsplätzen. Ja, das haben wir oft genug erlebt. Zuletzt noch in den 90er Jahren, als die ganze Fließbandarbeit, die industrielle Produktion, vor allen Dingen in der Autoindustrie, auf Industrieroboter umgestellt wurde. Ich habe neulich mal in Rastatt die Daimler-Fertigungshalle dort besucht, wo die Karosserien gemacht werden. Dort arbeiten in einer Riesenhalle, die ist knapp 1 Kilometer lang, arbeiten 1200 KUKA-Roboter auf eine wunderbare Weise zusammen. Das ist wirklich total beeindruckend. Vielleicht waren einige von Ihnen auch schon mal dort. Menschen sieht man kaum, einige schlendern so durch die Hallen und gucken, ob die Roboter auch alles richtig machen. Das ist alles. Und das passiert in weiteren Bereichen. Das wird auch mittlere Reifeberufe betreffen. Das wird viele Berufe betreffen, die mit großen Datenmengen umgehen müssen. Es gibt ja für das Wort große Datenmengen, Big Data, auch ein altmodisches, ein analoges Wort, das Sie kennen, meterdicke Aktenberge, sind nichts weiter als Big Data. Ja, aber sobald man die mal digitalisiert und dann Algorithmen darauf loslässt, kann man da natürlich vieles effizienter und schneller machen. Stellen Sie sich vor, Rechtsanwaltsgehilfen müssen Prozessberge und Akten durchsuchen auf der Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen, von der sie nicht einmal wissen, ob es die überhaupt gibt. Mit künstlicher Intelligenz und digitalen Daten reicht ein Suchbefehl und fertig. Das ist einfach ja ein wunderbarer Effizienzgewinn, der auf der anderen Seite natürlich existierende Berufsbilder gefährdet. Es wird neue Berufe geben. Wie die Balance aussieht, wissen wir nicht. Also das gehört zu meiner Reminiszenz wieder an Augustinus. Da sollte niemand behaupten, dass er das schon alles weiß, wie das kommt. Wichtig ist, dass wir den Prozess gut beobachten, dass wir Menschen qualifizieren, dass wir Menschen dazu ausbilden, auch flexibel zu sein, dass sie auch auf ein lebenslanges Lernen kommen, auch in beruflicher Hinsicht. Und das sind Geschichten, die kennen Sie alle. Bildung ist einfach hier auch der Schlüssel. Was wir langfristig nicht wissen, ob die Arbeitsgesellschaft bleiben wird, müssen wir vielleicht auch heute gar nicht wissen, werden wir schon sehen. Aber wir können uns durchaus Gedanken machen. Und ich meine, dass wir uns auch befassen müssten mit so etwas wie in einem ethischen Vorsorgeprinzip sollten wir uns Gedanken machen, was passieren kann. Also wenn zum Beispiel doch in einem schnelleren Zeitraum größere Berufsbilder wegbrechen und es kommt wieder zu einer Massenarbeitslosigkeit wie in den 1990er und Nullerjahren, ja, wo man vielleicht über neue Modelle auch der Arbeitszeit, auch der Arbeitszeitverkürzung sprechen muss, dann sollte man das jetzt auch tun, den Instrumentenkasten sozusagen vorbereiten für eine solche Zeit, ohne zu wissen, ob die wirklich eintreten wird. Das gebietet einfach die, in Freiburg darf man das hier sagen, die Daseinsvorsorge. Ich bin persönlich nicht so beunruhigt an dieser Stelle, dass ich hier irgendwelche Horrorszenarien an die Wand male, aber es bedarf der sorgfältigen Beobachtung, auch weil sich die Art der Arbeit stark ändert. Das merken wir jetzt schon. Das alte Modell mit Gewerkschaften, Tarifparteien, Arbeitsverträgen ist unter Druck. In der digitalen Welt wird Arbeit zusehends über digitale, globale Plattformen verteilt. Crowdsourcing nennt man das oder Crowdworking. Da werden Aufträge ausgeschrieben. Darauf können sich außer unseren Leuten auch Leute aus Indien und China und so weiter bewerben. Das beste Angebot kriegt den Zuschlag, die anderen kriegen nichts. Also das ist eine Arbeitswelt, die da im Moment noch relativ unreguliert läuft, die mit unserer solidarischen Arbeitswelt nicht viel zu tun hat. Ja, da gilt einfach das Recht des Schnellsten oder Stärksten oder Klügsten, wie auch immer, ohne große Rücksicht auf Verluste. The winner takes it all. Ja, das ist die Logik dieser Systeme und das ist natürlich kein Modell für eine ganze Gesellschaft. Also da ist viel zu tun, viel Arbeit in den nächsten Jahren, aber aus meiner Sicht keine Weltuntergangsstimmung angesagt. Ich komme noch zum Menschenbild. Ja. Haben Sie mal darauf geachtet, wenn Sie so Digitalvisionäre hören oder lesen, welches Menschenbild die haben, wie die über Menschen reden? In der Werbung für Roboter, da kann man einiges finden. Es gibt einen amerikanischen Roboter, der heißt Pepper. Der ist ungefähr so groß, nach Kindchenschema gemacht. Sieht ganz süß aus, der kann auch eine Menge. Habe mehrere davon schon getroffen. Und die werden zum Beispiel in der Kundenbetreuung eingesetzt. Und es wird auch Werbung dafür gemacht, dass sie halt ältere, einsame Menschen, ja, Pflegebedürftige und so weiter, dass sie diesen Menschen ein menschlicher Gefährte sein könnten. Da wird das dann so beschrieben, als ob dieses Gefährtendasein von Robotern, von diesem Pepper, eigentlich genau das ist, was wir uns von menschlichen Gefährten wünschen würden. Roboter werden beschrieben, als wären sie bessere Menschen. Ja, immer die Wünsche von den Augen ablesen, nie egoistisch sein, keine schlechte Laune kriegen, nicht müde werden. Also interessant, Roboter werden beschrieben als bessere Menschen und implizit werden dadurch Menschen zu schlechteren Robotern. Also da ist so durchaus in der Sprache eine gewisse Sensibilität angesagt, dass man sich da sozusagen nicht auf diesen Zug, auf diese Schiene bringen lässt. In der Politik ist ja, oder in Bezug auf Politik ist es noch schlimmer. Dort werden von Digitalvisionären, die ja teilweise auch bis in die Beratung von Trump reichen, werden Politiker üblicherweise als egoistisch, machtbesessen, korrupt und so weiter angesehen. Und es wird da richtig so ein Negativbild gemalt. Das Perfide ist ja, diese gibt es ja, ja. Das ist ja jetzt keine Erfindung. Solche Politikerinnen und Politiker gibt es durchaus. Aber es wird verallgemeinert, Menschen als Politiker sind so. Und dann wird diesen Menschen ein KI-Algorithmus gegenübergestellt. Na, was glauben Sie, wie der ist? Der ist fair, objektiv, gerecht. Der hat keine Interessen und korrupt ist er auch nicht. Also es gibt bereits Ideen, das politische System durch einen KI-Algorithmus abzulösen, zu ersetzen. Ja, dann könnte man sich die ganze Merkelei in Berlin ersparen. Ein solcher Algorithmus würde vielleicht sogar durch Bundestagsentscheidung mandatiert. Der Bundestag würde sich danach selbst auflösen und diesem Algorithmus die Kontrolle übergeben. Auch Zugriff auf alle Daten der Gesellschaft natürlich. Und dieser Algorithmus würde fair, objektiv und gerecht das Gemeinwohl ausrechnen und optimale Entscheidungen treffen. So lautet eine nicht ganz seltene Erzählung in diesen Kreisen. Und da muss man schon mal tief Luft holen. Wer möchte keine optimalen Entscheidungen? Aber nur mal ein Gedanke. Was heißt eine optimale Entscheidung in einer demokratischen Gesellschaft? Ich halte das Wort für eine Ideologie. Es gibt in einer demokratischen, bunten, vielfältigen Gesellschaft mit unterschiedlichen Wertvorstellungen gibt es keine optimale Entscheidung. Zu keiner Frage gibt es eine optimale Entscheidung. Es gibt mehr oder weniger gangbare Entscheidungen. Es gibt Entscheidungen, die die Menschen mitnehmen. Es gibt Entscheidungen, die von einigen sehr willkommen geheißen werden, von anderen weniger. Und dann gibt es nach der nächsten Wahl die Möglichkeit, da wieder ein bisschen umzusteuern. Es ist in der Demokratie ein ständiges Suchen nach guten Wegen. Das Wort Optimum macht in einer demokratischen Gesellschaft meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Deswegen ist die Verwendung ist Ideologie, weil sie spielt mit diesem Wort Optimum. Wer hätte es nicht gerne? Das Ganze nochmal weitergeführt. In welcher Gesellschaftsform hätte denn die Rede von optimalen Entscheidungen Sinn? Ja, das ist jetzt leicht. In einer Diktatur. Denn in einer Diktatur gibt es einen klaren Satz an Werten oder an Ideen, denen man folgen muss, weil ein Diktator oder die herrschende kommunistische oder welche Partei auch immer das so sagt. Und dann kann ein Algorithmus auf Basis aller Daten dann eben das Beste ausrechnen. Das Beste im Sinne der Diktatur. Da geht das. Und auch deswegen bin ich da sehr sensibel, vielleicht manchmal auch übersensibel an der Stelle, weil hier ist so eine gewisse schiefe Ebene Richtung Sehnsucht nach optimalen, ich sag mal nach optimalen Verhältnissen gegeben, die ich durchaus in vielen Kreisen in Wissenschaft und auch Wirtschaft höre, wo ich mir so meine Sorgen mache. Der Mensch gerät dabei letztlich auf so eine Art schiefe Ebene. Er wird zum Defizitwesen. Technik wird immer besser. Die künstliche Intelligenz wird immer besser. Schon 1995 hat doch der Schachcomputer, zum ersten Mal ein Schachcomputer, den menschlichen Weltmeister besiegt. Das ist ja schon Steinzeit gemessen am heutigen Stand der Dinge. Ja, jetzt hat vor einigen Jahren auch ein Algorithmus den menschlichen Go-Weltmeister geschlagen. Das ist schon mal noch ein Schritt. Das ging auch mit künstlicher Intelligenz. Diese Systeme, denen wird ja heute nicht mehr beigebracht, wie man gut Go spielt, sondern die lernen das selbst, indem sie gegen sich selbst spielen. Ja, die können das, was wir Menschen nicht so gut können. Die können einfach gegen sich spielen und dann durch durch das Durchspielen von Millionen von Zügen quasi in Sekundenbruchteilen können Sie da einfach Dinge machen, die wir Menschen nicht schaffen. Also hier nochmal die Frage am Schluss dieses Teils, ja, wo bleiben wir Menschen, wenn wir doch so defizitär sind gegenüber dieser Digitaltechnik? Die Thesen, klar, wir müssen das alles gut beobachten, was da so passiert an allmählichen Verschiebungen. Wir brauchen aber vor allen Dingen auch Wissen. Viele der Sorgen, die ich genannt habe, das ist so Bauchgefühl. Bauchgefühl heißt nicht, dass es dafür keine Evidenz gibt. Aber die Evidenz ist oft eine schwache. Und dafür brauchen wir bessere Evidenz. Wir müssen das gut beobachten. Viele anthropologische Herausforderungen. Die Frage, wer sind wir Menschen? Wer wollen wir sein? Es ist eben nicht mehr einfach Ethik im Sinne von Datenschutz und so weiter. Das auch alles. Aber die Frage an uns selbst, die Digitaltechnik fordert uns heraus, ja, wer wollen wir eigentlich sein? Und damit noch eine Geschichte von Georg Friedrich Hegel, also eine umformulierte Geschichte, Herr und Knecht. Ein Herr hat einen Knecht, Sie kennen die Dialektik vermutlich, der Herr lässt sich vom Knecht bedienen, der sagt ihm, was zu tun ist, der Knecht ist brav und macht alles. Und dabei verlernt der Herr aber die Fähigkeit, irgendwas zu tun. Er wird komplett abhängig davon, dass sein Knecht ihm immer alles macht, was er braucht. Ja, es soll Chefs geben, die von ihren Sekretariaten so abhängig sind und sind völlig hilflos, wenn da mal gerade jemand krank ist. Und zu guter Letzt ist dann der Knecht der Chef, weil von seinem Funktionieren, von seinen Handlungen hängt dann das Wohl des Herrn ab und nicht mehr umgekehrt. Das Fatale ist, der Übergang geschieht ganz allmählich. Und die Frage, sind wir Herren der Digitalisierung oder sind wir schon ihr Knecht? Die würde ich gerne als Frage einfach auch noch für die Diskussion in ein paar Minuten in den Raum stellen. Ich bin sozusagen von Berufswegen und auch persönlich da jetzt kein Pessimist. Aber wir müssen auch Tatsachen ins Auge sehen. Beispielsweise stellen Sie sich vor, wir kommen heute zum Ergebnis, das Internet ist die Pest, ja, die macht unsere Demokratie kaputt, sie zerrüttet die Kommunikationsgewohnheiten, sie schafft irgendwie eine Atmosphäre der Hetze und der Verdächtigung und der Verschwörungstheorien und so weiter. Also stellen wir das Internet mal einfach ab. Stellen Sie sich vor, wir stellen das Internet ab. Ihre ganze Kommunikation funktioniert nicht mehr, aber das ging ja noch, ja, kann man ja irgendwie wieder aufbauen. Aber die Weltwirtschaft würde sofort zusammenbrechen. Die globalen Versorgungsketten, die Logistik würde nicht mehr funktionieren. Wir haben jetzt für den Bundestag den Auftrag, einige kritische Infrastrukturen zu untersuchen. Wie abhängig sind wir eigentlich schon wirklich? Ich war jetzt gerade in Schweden, da kann man de facto nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Man müsste es eigentlich noch können, es ist nicht verboten, aber keiner macht's, also ist es de facto passiert, nur noch Kreditkarte und sonst nichts. Naja, wunderbar komfortabel. Ich will auf die Datengeschichte gar nicht eingehen. Aber was, wenn das System mal nicht mehr funktioniert? Wegen Krieg, Wirtschaftsproblemen oder weil es gehackt wird oder so etwas. Irgendwie, ich bin ganz froh, dass ich da noch was drin habe, ja, und mir was kaufen könnte, wenn dann mal das Internet zusammenbricht. Aber wenn man nur noch Kreditkarten hat, dann geht nichts mehr, wenn das System nicht mehr funktioniert. So gesehen sind wir durchaus schon in die Knechtrolle gerutscht. Ja? Also wir müssen in vielen Dingen das Internet hegen und pflegen, weil es uns sonst schlecht geht. Also das gehört auch zur Realität dazu, die wir heute schon haben. So, und damit zum Schlusspunkt. Geben Sie mir noch ein paar Minuten. Für mich ist der Schlüssel, was ist Digitalisierung? Und ganz klar und ganz simpel philosophisch gesprochen, Digitalisierung und digitale Technologien sind für mich Mittel zum Zweck. Sie sind nicht der Zweck selbst. Das ist, glaube ich, die kürzeste Formulierung, auf die ich das bringen kann. Wir Menschen sind analoge Wesen und werden es auch noch eine ganze Weile bleiben. Auf längere Sicht kommt der Augustinus wieder ins Spiel. Ja, da wissen wir eh nicht, was passiert. Wir wohnen in einer analogen Welt. Und wenn wir uns freuen oder es uns nicht gut geht, wenn wir krank sind und gesund, das ist alles analog. Und auch die Digitalvisionäre, ja, wenn die sich über ihre Geschäftserfolge und Medienaufmerksamkeit freuen, freuen die sich analog. Das sind so, ja, ich bin ja als Philosoph darf ich ja triviale Sachen sagen. Das ist wirklich ein Privileg. Und ich meine, unsere analoge Welt, in der wir leben, das ist das, was auch mein Anliegen ist, zu verbessern. Die analoge Welt, das analoge Leben. Und für mich ist Digitalisierung dafür ein Mittel zum Zweck. Und dafür einige wenige Anregungen. Ich finde, wir sollten Menschen durchaus realistisch sehen, aber auch nicht mutwillig schlecht reden. Wir haben auch unsere Potenziale. Auf meiner vorletzten Folie werde ich mal so ein paar Stichworte noch liefern. Dass die digitale Technik besser ist, das ist ja völlig trivial. Technik ist immer besser als Menschen. Sonst bräuchten wir sie doch gar nicht. Dann können wir es gleich selbst machen. Ich habe ja eben mal den Spaten genannt. Schon der Spaten ist besser geeignet zum Graben eines Loches, als wenn ich mit der Hand anfange. Also das ist völlig normal, das ist gar nichts Besonderes. Technik wird für bestimmte Zwecke optimiert und in Bezug auf diese Zwecke ist sie besser als Menschen. In Bezug auf andere Zwecke sind wir Menschen besser. Ich meine, der Computer kann viel, aber schwimmen kann er nicht. Nur mal wieder als so ein Trivialbeispiel. Und er kann auch nicht solidarisch sein und viele andere Dinge. Also die Überlegenheit der Technik ist jetzt kein Grund, a priori besorgt zu sein. Ja? Die Sorgen gibt es schon, aber die schließen sich nicht an den Punkt an. Zweiter Punkt, die Früchte der Digitalisierung genießen. Also ich bin ein Fan. Ja? Ich benutze dauernd Digitaltechnologien. Nicht alles, was es gibt, aber ganz viel. Und ich freue mich auch auf vieles, was da sicher noch in der Zukunft kommt. Aber nicht blind folgen. Nicht einfach alles nutzen, was da ist, ohne Rücksicht quasi auf Verluste. Ich freue mich, dass ja das Bewusstsein über die Datenproblematik hinter den Anwendungen so allmählich etwas zunimmt. Es ist noch nicht sehr groß. Wenn es einen Datenskandal gibt, und den gibt es ja praktisch alle paar Wochen, was passiert danach? Im Wesentlichen ja nichts. Also der große Cambridge Analytica-Skandal vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder so. Die Facebook-Zahlen sind nicht eingebrochen danach. Aber trotzdem allmählich wächst das Bewusstsein und das ist auch dringend nötig. Ich finde auch sehr gut, dass an der Stelle die Europäische Kommission allmählich so ein bisschen selbstbewusster wird und ausländischen Konzernen sagt, wenn die bei uns Geld verdienen wollen, sollen die sich bitte an unsere Regeln halten. Abhängigkeit. Das war der Hegel mit Herr und Knecht. Die Abhängigkeit, die wird für mich schon zu einer größeren Sorge. Wir werden in allen Bereichen stärker und stärker abhängig davon, dass die Technik immer reibungslos funktioniert. Es ist ja schön, wenn sie reibungslos funktioniert. Aber ich halte es schon für etwas blauäugig anzunehmen, dass sie das schon immer tun wird. Bewusstsein schaffen und auch mal über Pläne B nachdenken, halte ich für notwendig. Dann der Punkt, sind wir der Sierung hilflos ausgeliefert? Es gibt ja diese Rede, die Digitalisierung kommt über uns wie ein Tsunami. Wir können nichts machen. Wir müssen uns anpassen. Anpassen heißt ja dann zum Beispiel, wie manche Leute gerne sagen, wenn sie kleine Kinder haben, achten sie darauf, dass die im Kindergarten schon programmieren lernen. Oder zumindest wischen, ja, auf so einem Bildschirm. Da wird Anpassung an Technik gepredigt. Und das halte ich sogar für gefährlich. Natürlich können wir die Digitalisierung nicht einfach abschalten. Die geht weiter. Aber Digitalisierung ist nicht gleich Digitalisierung. Die Produkte und Dienstleistungen, die Apps und so weiter, die sind ja alle nicht wie Pilze im Wald von selbst gewachsen. Die sind von Menschen gemacht worden. Da stehen Informatiker, Programmierer dahinter. Da stehen Firmen, Behörden, Geheimdienste dahinter. Die haben die Software gemacht. Und wenn Menschen die so gemacht haben, wie diese Software jetzt ist, dann hätte man die auch anders machen können. Da gibt es Alternativen, da gibt es Optionen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein aufrechtzuerhalten, Digitalisierung ist nicht eine Einbahnstraße, sondern Digitalisierung beinhaltet ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Auch die Möglichkeit eben, sagen wir mal, Richtung Datenschutz, Richtung Autonomie, Richtung Transparenz und Nachvollziehbarkeit, viel stärker unsere Wünsche und Anforderungen zu erfüllen. Das ist alles möglich. Wir müssen es halt durchsetzen. Dann die Geschichte mit der Weltherrschaft des Algorithmus. Ich glaube, da geht doch die Science Fiction mit einigen durch. Das ist jetzt bei weitem nicht unser Problem. eher das Problem, dass die Datenkonzerne eine sehr starke Monopolstellung weltweit erreicht haben, dass eben dieser Monopolismus quasi auch aus dem System Digitalisierung selbst heraus entstanden ist. Und da ist, glaube ich, dringend etwas zu tun. Denn die gestalten uns. Wir folgen ihnen. Wir passen uns an deren Software an. Finde ich keine gute Situation. Gerade verglichen mit vielen anderen Bereichen. Denken Sie an Energieversorgung. Da haben wir in den letzten 20 Jahren geschafft, dass Sie heute in der Regel Auswahlmöglichkeiten haben zwischen verschiedenen Anbietern. Ja, Sie können Ökostrom und sowas wählen. Im Telekom-Bereich können Sie wählen. Im Nahrungsmittelbereich können Sie massig wählen, je nach Wertvorstellungen, Tierschutzansprüchen, Geldbeutel und Ähnlichem. Bei diesen großen Monopolisten können Sie nicht viel wählen. Und ich glaube, das steht dringend an, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten da eben unsere Konsumentensouveränität durchsetzen. Dass wir Alternativen haben und zum Beispiel auch eine tolle Suchmaschine haben, die genauso gut ist wie Google, wo wir aber als Nebenbedingung angeben können, unsere Daten bitte nicht über das Staatsgebiet der Vereinigten Staaten von Amerika schleusen oder ähnliche Dinge. Ja, und dann die Bildung, natürlich die Bildung unbedingt, Bildung ganz wichtig, aber bitte nicht einfach so, wie das auch im Digitalpakt wieder verhandelt worden ist, bitte nicht einfach die Schulen und Kindergärten mit Laptops überschwemmen und Breitbandkabeln. Das ist doch nicht Digitalisierung. Wir müssen verstehen und den jungen Leuten beibringen, was dahinter steckt. Gerade auch die Gestaltbarkeit vermitteln, nicht einfach die Anpassung. Das ist für mich das Entscheidende, dass wir die Herrschaft gewinnen über die Gestaltung der Digitalisierung und nicht einfach dem hinterherlaufen, was andere machen. Das erst wäre ein aufgeklärtes Denken in Freiheit. Und ja, da gibt es doch einiges, was wir Menschen haben. Also ich gehe das jetzt nicht durch. Wenn man ein bisschen nachdenkt, dann findet man, oder ich habe jedenfalls ein paar Dinge gefunden, wo ich meinen würde, ist schon ganz schön gut, was wir können. Ja, wir nutzen unsere Fähigkeiten oft nicht gut. Ja, das stimmt alles. Aber wir können schon eine Menge. Und es gibt so ein paar Sachen, also so etwas wie über Bedeutung von Begriffen streiten. Ja, Nachhaltigkeit. Über Gerechtigkeit reden wir seit Aristoteles Zeiten, 2500 Jahre, immer wieder neu ausbuchstabiert, neu auf Wertewandel, auf neue Gesellschaftsformen übertragen. Wir können abwägen. Wir können im Dialog abwägen, wo immer wieder neue Gesichtspunkte auftauchen. Wir können sein und sollen unterscheiden. Da stellen Sie sich mal einen KI-gesteuerten Roboter vor, der von seiner Umgebung lernen soll, wie man sich verhält. Und man stellt ihn in eine reine Nazi-Gesellschaft. Der wird nicht zum Widerstandskämpfer. Ich meine, viele Menschen werden auch nicht zu Widerstandskämpfern, aber einige. Also wir haben da Potenziale und Möglichkeiten, wo ich glaube, dass die es wert sind, weiterentwickelt zu werden. Und das löst jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen den Widerspruch auf. Der unterlegene Mensch, ja, da wollte ich die Befindlichkeit in der Gesellschaft abholen. Viele Menschen fühlen sich unterlegen, fühlen sich als Gattung Mensch auch bedroht und fragen sich, wohin das alles führen soll. Das letzte Kapitel in diesem Buch ist übertitelt mit Der überlegene Mensch. Dankeschön.